Unstoppable, unsere aktuelle Predigtreihe, greift eine Situation auf, wie sie in der Kirchengeschichte genau in die Zeit reinpasst, wo wir momentan stehen im Kirchenjahr. Nämlich, Ostern ist vorbei, kommende Woche ist Himmelfahrt und danach geht es weiter mit den Feiertagen Pfingsten und so weiter. Und in dem ersten Jahr, wo die Gemeinde so entstanden ist, wo Jesus auferstanden ist, stellt sich so diese Frage: Wie kann es sein, dass aus diesen ängstlichen Jüngern, aus diesen 12 und es waren noch ein paar mehr, dann war es also erstmal einer weniger, waren es nur noch 11 und dann die Jünger drumherum, dass uns ungefähr 70 Leute gewesen sind, wie ist es aus dieser kleinen Gruppe, die irritiert waren, deren Leben, zusammengebrochen ist, das, wofür sie gekämpft haben mit Jesu Tod und die Auferstehung hat sie auch sehr stark verunsichert, interessanterweise, obwohl wir sie feiern heute. Wie ist aus dieser kleinen Gruppe eine Bewegung entstanden, weswegen wir heute Gottesdienst hier feiern, weswegen Gottesdienste in ganz vielen hunderten Kirchen allein in Berlin gefeiert werden und weltweit Gottesdienste gefeiert werden? Wie kann es sein, dass aus so einer kleinen Gruppe so ein eine weltumspannende Bewegung geworden ist? Und ich finde, der zentrale Vers oder einer der zentralen Verse dazu, um den geht es in der heutigen Predigt. Und das sind die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Es ist der Auftrag, den er seinen Nachfolgern gegeben hat. Aber das Besondere, und da möchte ich die Predigt so einrahmen, man kann diesen Auftrag missverstehen. Man kann davon ausgehen, dass Jesus jetzt etwas Neues bringt hier. So Leute, ich bin raus aus dem Ganzen, ich habe meinen Job getan, ich bin gestorben, ich bin wieder auferstanden, ich gehe jetzt zurück in den Himmel, jetzt räume ich die Bühne frei. Und ihr seid dran. Ich habe meine 3 Jahre oder sagen wir mal 30 Jahre, um alles mit dazu zu zählen von seiner Geburt und so weiter. Ich bin jetzt raus, ich habe meinen Job getan und jetzt seid ihr dran. Das, worum es in der Predigt heute geht, die letzten Worte von Jesus, ist eingebettet in die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen. Von Anfang an, dieser Vers geht zurück auf die Schöpfung, dieser Vers geht zurück auf die Zusage nach dem Sündenfall, dieser Vers geht zurück auf die Botschaft an Abraham, dass er ein Segen sein soll für alle Völker. Diese Verse spiegeln das Herz Gottes wider. Wir könnten sie einfach nur kurz fassen und missverstehen als ein Job, als ein Task, der noch auf unsere ohnehin schon volle To-Do-Liste obendrauf kommt. Und wo Jesus einfach Großes von uns erwartet und so, jetzt leg mal los. Das ist nicht der Fall. Das ist Gottes Anliegen von Anfang an, Gottes Geschichte von Anfang an. Genug um die Verse herumgeredet, jetzt kommen sie, der Auftrag des Königs. Matthäus 28, Abvers, habe ich 16 noch mit drauf oder erst ab 18? Abvers 16, lass uns den gesamten Text lesen. Die 11 Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Gott begegnet Jesus oft auf Bergen. Ich mache das auch sehr gerne mit den Bergen und so. Aber das hat man nicht so in der Hand. Hier war es eine Begegnung. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige zauderten. Das gehört auch zu der Realität. Da trat Jesus auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Dieser Bibeltext ist bekannt als der Missionsauftrag, der Auftrag, den Jesus gegeben hat, den Jesus an seine Nachfolger und an seine Gemeinde gegeben hat. Das Wichtige daran ist zu verstehen, was es damit auf sich hat. Deswegen habe ich versucht, das in 3 Punkte aufzuschlüsseln, bevor Johannes dann einen Schritt weitergeht und uns mitnimmt, wie kann das heute auf eine besondere Art und Weise aussehen, das zu leben. Bei dem Missionsauftrag ist es so wichtig zu wissen, wie er eingebettet ist. Ansonsten kommt eben diese Schieflage, dass ich nur noch einen Job zu tun habe und eine Aufgabe habe. Das Entscheidende aus meiner Sicht bei dem Missionsauftrag ist die Stelle, warum? Warum das Ganze? Wo kommt denn das Ganze her? Und dort ist dieser Vers 19, dieser zweite Vers des Auftrages, so ein Schlüssel. Da steht nämlich dieses Keyword, darum geht zu allen Völkern. Und das legt uns schon allein von der Sprache, von der Grammatik her, die Wahrheit auf den Tisch und sagt, warum ist das so? weil Vers 18 da steht, mir ist alle Macht gegeben. Jesus ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das heißt, wir können den Missionsauftrag falsch verstehen, wenn wir sagen, wir führen ihn aus, damit Menschen in den Himmel kommen, damit Gemeinden wachsen, damit ich mein Bestes gegeben habe und so weiter. Die eigentliche Begründung, und das sage ich einfach so pointiert zum Missionsauftrag, die eigentliche Begründung ist, weil Jesus der König ist. Das ist die eigentliche Begründung. Stellt euch vor, es gibt einen König und keinen interessiert es. Es gibt einen König, der wird nicht gesehen. Und das wäre fatal an dieser Stelle. Also die eigentliche Begründung, warum es den Missionsauftrag gibt, warum Jesus sagt, Menschen zu erreichen, Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen, mit der frohen Botschaft zu erreichen, ist, weil Jesus der König ist. Mit seiner Auferstehung hat er bewiesen, dass er Herr ist über Himmel und dass er Herr ist über Leben und Tod. Er sitzt auf dem Thron, so wird es im Neuen Testament gesagt. Es ist aber nicht ein sichtbares Reich, es ist das Reich Gottes, es ist ein nicht für unsere Augen sichtbares Reich. Es unterscheidet sich eklatant von allen anderen Königreichen. Es ist eine Theokratie, Gott sitzt auf dem Thron und nicht eine Herrschaftsform, wie wir sie kennen, wo es einen Herrscher gibt, der unbarmherzig alle Menschen unterdrückt, sondern Gott ist der König auf dem Thron und er herrscht auf eine gute Art und Weise, auf eine menschenwürdige Art und Weise, Menschen liebend, Menschen emporbringend. Das ist das, was Gott möchte. Das ist sein Reich. Und das ist das Warum. Es ist so wichtig, dieses Warum zu verstehen. Das ist die Grundlage, auf der wir uns bewegen. Und das Interessante ist, Jesus sagt, mir ist diese Macht gegeben. Jesus hat sie nicht an sich gerissen. Es war kein Putschversuch, sondern sie ist ihm gegeben worden vom Vater. Er ist derjenige, der auf den Thron gesetzt ist. Und das heißt aber nicht, dass dieses Reich Gottes mit Macht und Gewalt durchgesetzt wird. Das wurde teilweise leider in der Kirchengeschichte gemacht, Zwangsmissionierung. Und daran leiden wir bis heute, weil das ein schlechter Ruf ist, ein falscher Ruf ist, völlig falsch verstandene Vorstellung vom Reich Gottes ist. Es geht darum, Gottes Liebe weiterzugeben und nicht seine Befehle aufzudringen und zu diktieren. Und dann ist die nächste Frage, weil Jesus die Macht gegeben hat, was soll als nächstes passieren? Der Missionsauftrag, das Was. Und dort ist es auch wieder wichtig, diese Verse richtig zu lesen. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und das Interessante ist, hier heißt es auch wieder nicht, ihr sollt die Menschen bekehren, ihr sollt sie missionieren, ihr sollt sie evangelisieren, sondern macht zu Jüngern. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Bei dem ersten geht es hauptsächlich um eine Entscheidung, hauptsächlich ich kann einen Haken dran machen und weiß dann, okay, zack, 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 zack. Zu Jüngern machen ist eine ganz andere Einladung. Denn zu Jüngern machen mache ich nicht, indem ich einmal vor eine Entscheidung stelle und sage, bist du für Gott oder gegen Gott? Für Gott, okay, zack, kann ich meinen Haken machen, gegen Gott, sorry, kein Haken, nächster Versuch. Zu Jüngern machen ist eine Einladung in die Nachfolge, ist eine Einladung in eine Gemeinschaft. Und das ist ein völlig anderer Ansatz, Menschen zu begegnen. Es ist ein Prozess, inklusive Follow-up, wo man auf Menschen zugeht, wo man mit Menschen in Kontakt bleibt, wo man Gemeinschaft fördert und sich für sie einsetzt. Das ist das, was wir ganz viel in der Gemeindearbeit machen. Viele unserer Veranstaltungen, Doro hat etliche aufgezählt, zielen darauf ab, zu Jüngern zu machen, einen Schritt weiter zu gehen, Glauben einzuüben, Vertrauen zu Gott einzuüben. Und das muss man immer wieder mal neu einüben, Gebet einzuüben, den Umgang mit der Bibel einzuüben, in Schwierigkeiten dran zu bleiben, in Schwierigkeiten weiterzubeten. Das muss eingeübt werden, das ist das Follow-up. Das heißt, zu Jüngern machen. Und dieser Auftrag ist auch an einer einzelnen Person nicht immer richtig abgeschlossen. Wir hätten uns gern so einen fertigen Task, wo wir einen Haken dran machen können. Hat sich bekehrt, tschick, Haken dran. Getauft, tschick, Haken dran. Alles super, alles richtig, alles wunderbar. Und wir laden ein zur Taufe. Machen wir. 29.06. Wer sich gerne taufen lassen möchte und sagt, auf meine Entscheidung für Jesus hin, kommt zu mir, kommt auf mich zu. Aber wir sehen, dass darin ein Auftrag nicht abgeschlossen ist. Das kann man feiern und da sind wir begeistert. Aber der Auftrag geht an der Stelle weiter. Jüngerschaft ist Nachfolge. Es ist ein Leben in der Nachfolge. Und interessant dabei ist, nicht wir bauen Gottes Reich, sondern Gott baut zuerst sein Reich. Nicht wir haben eine Mission, sondern Gott ist Mission. Von Anfang der Welt läuft er Menschen nach. Von Anfang der Schöpfung an will er Menschen zurückbekommen in die Gemeinschaft mit ihm. Versuch mal, ein rebellisches Kind oder einen rebellischen Hund irgendwie auf eine gute Spur zu bringen. Und das machst du nicht mit Ansagen und Befehlen. Das geht am besten, indem man eine Beziehung aufbaut. Und so macht das Gott mit uns Menschen. Wir haben uns oft von Gott abgewandt und ihm den Rücken gekehrt. Und jetzt ist die Frage, wie macht das Gott? Wie kriegt er uns wieder in die richtige Spur, in die gute Spur, ohne uns zu zwingen? Er hat uns ja den freien Willen gegeben. Schwieriger Task, was du auch in der Kindererziehung willst. Die Kinder sollen den eigenen Willen haben, entwickeln, eigene Stärke entdecken. Und gleichzeitig weißt du, was gut ist, was am besten wäre. Und das ist nicht nur bei Kindern so, das ist auch bei Leuten, die in deinem Team mitarbeiten, so. Als bei Leuten, die dir anvertraut sind, so. Und da geht es, das Herz zu gewinnen. Und darum geht es beim Missionsauftrag, das Herz zu gewinnen. Gott, Jesus, ist da unser großes Vorbild. Und dann kommen diese Schritte. Geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, Azubis, wie auch immer kann man es auch nennen. Wir sollen so werden, so leben lernen, wie Jesus gelebt hat. Und diese Schritte, taufen und lehren, das sind alles Parts dieses Wie. Wie geschieht das? Das kommt auf der nächsten Folie. Das sind verschiedene Teilbereiche dieses großen Auftrages. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Sie zu belehren, alles zu befolgen, was ich euch gegeben habe. Die Taufen sind Zeichen von Umkehr. Aber es geht um eine Lebenstransformation. Ein Schritt nach dem anderen. Nicht ein großer Move und dann hat sich das Ganze erledigt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das im Alltag zu leben. Und das Ziel unserer Predigt ist, zu verstehen, dass es ein Lebensstil ist. Dass dieser Auftrag, diesen Auftrag umzusetzen, das ist nicht ein Task, den ich mir für Montag 8 bis 12 in meinen Kalender eintrage, sondern das ist ein Lebensstil. Das ist eine Art und Weise, ein Mindset, mit dem ich unterwegs bin. Nicht nur einfach eine kleine Aufgabe oder eine große Aufgabe oder ein Fremdkörper in meinem Alltag, sondern das liegt unten drunter, das bietet sozusagen die Basis für mein Leben, wie ich Menschen begegne, wie ich meinen Job mache, wie ich mit meinen Nachbarn in meiner Nachbarschaft lebe, wie ich versuche, über Menschen zu denken, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich Menschen sehe. Das ist das Mindset, was dahinter steckt. Denn das, lesen wir in der Bibel, so ist Gott, wie er über Menschen denkt, wie er Menschen ansieht. So ist Jesus Zeit seines Lebens Menschen begegnet. Eine Begegnung nach der anderen. Er hat nicht Aufgaben für sie gehabt. Er hat keine Agenda für sie gehabt, sondern er hat ein Herz für sie gehabt. Das war das Wichtige. Wie das gelebt werden kann, wie das umgesetzt werden kann, da wird uns Johannes ein Stück weit mitnehmen. Er wird aus seiner Erfahrung viel berichten. Von City of Light, eine Aktion, die momentan in Berlin ganz stark gelebt und propagiert wird. Und der Missionsauftrag finalisiert sich durch die Zusage, die Jesus gegeben hat in Vers 20b. Ich weiß nicht, ob ich das als extra Folie habe, aber sie wird ganz zum Schluss der Predigt nochmal kommen, wo Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Jesus macht sich, am Anfang habe ich gesagt, Jesus sagt nicht so, ich bin jetzt raus, sondern er sagt, ich bin bei euch die ganze Zeit, bei allen kleinen Schritten bin ich bei euch. Und in jedem Schritt, den wir unternehmen, ist ein Schritt mit Jesus. So, Johannes, das war jetzt der Hint für dich, die Überleitung zu dir.
Ja, du hast mir schon ganz viel vorweggenommen, aber es ist nicht weiter schlimm. Ich stand jetzt hier die ganze Zeit, um Daniel Sicherheit zu geben, genau. Okay, also ich bin Johannes, für alle, die mich noch nicht kennen und viele wissen es schon, ich bin seit einem Jahr sehr aktiv in Straßenevangelisation, also wirklich auf der Straße predigen, vom Evangelium erzählen. Und als Einstieg möchte ich euch mal ein bisschen damit reinnehmen, was ich darüber gedacht habe, bevor das dann bei mir so gekommen ist. Ne? Und ganz ehrlich, habe ich ziemlich schlecht darüber gedacht. Als ich gehört habe, es gibt Leute, die machen das, die stellen sich so hin, dachte ich so, unzeitgemäß und irgendwie, wer mag denn das, wenn da jemand steht und dich in der Fußgängerzone anpredigt und du willst eigentlich zu TK Maxx? Und es ist eher nervig. Also ich habe ein ziemlich schlechtes Bild davon gehabt. Und offensichtlich ist es jetzt nicht mehr so, hätte ich auch nie erwartet, dass es so kommt. Aber so ist es gekommen. Aber mein Bild davon ist dadurch gekommen, durch das, was ich als Teenie in der Bibel gelesen habe. Da stehen immer so Sachen drin, die wirken so weit weg und so unerreichbar für mich. Zum Beispiel, dass Apostel ganz klare Anweisungen vom Heiligen Geist kriegen. Sie sollen an diesen und jenen Ort gehen und dort das und das tun. Dann wird Jakobus entrückt an einen anderen Ort und so. Und wenn ich diese ganzen Sachen lese, dann verdichtet sich bei mir dieser Eindruck, dass Evangelisation oder von Jesus zu erzählen wirklich nur was für absolut so super Heilige ist. Ne, so ganz ausgewählte Leute, die es in die Bibel schaffen, aber wer bin ich schon? Ne? Das ist das Bild, was bei mir hängen geblieben ist. Und das wurde sehr stark aufgebrochen. Und mein Ziel heute ist auch, dass ich das, falls ihr das denkt und falls ihr euch irgendwo ganz hier unten seht, zu sagen, es ist eben nicht so, sondern es ist für jeden was auf seine Weise. So, und ich möchte erstmal noch aufs Reich Gottes eingehen, weil ich es ganz essentiell finde, sich mit dem Reich Gottes zu beschäftigen, um zu verstehen, was Evangelisation eigentlich bedeutet oder was das Herz und die Motivation dahinter sein sollte. Die Teens lachen jetzt, weil wir haben das neulich schon gemacht. Seit ich mich mit dem Thema Reich Gottes beschäftigt habe, bin ich sehr begeistert davon und kann nicht aufhören, darüber zu reden. Daniel hat schon vieles gesagt, aber ich möchte noch ein paar Punkte hinzufügen. Also das Reich Gottes ist überall da, wo Menschen Jesus als ihren Herrn annehmen, wo sie ihn als König akzeptieren und so leben, seine Regeln befolgen und ihn über ihr Leben bestimmen lassen. Da ist Reich Gottes. Das heißt, dort, wo du hingehst, da ist Reich Gottes. Wenn sich mehrere zusammentreffen, dann ist da mehr Reich Gottes. Und das Reich Gottes können wir rausbringen, überall da, wo wir sind. Und es hat schon angefangen, mit Jesu Wirken auf der Erde hat es schon begonnen. Und es wird vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt es in seiner ganzen Pracht mit allem, was er versprochen hat, wird dann absolut der Hammer werden. Und wir haben das unglaubliche Privileg, dass wir jetzt schon da drin leben dürfen. Wir dürfen jetzt schon diese ganzen guten Sachen, die das Reich Gottes beinhaltet, in unserem Leben als Früchte sehen. Wir haben jetzt schon diese Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir haben jetzt schon, dass Jesus uns Frieden schenkt über Sachen, dass wir uns an ihn wenden können. Dass wir ein Geländer haben, ihn, an dem wir uns festhalten können, ein Geländer, das sich nicht verändert über die Zeit, das uns zeigt, wo der Weg lang geht, dass wir einen unfehlbaren Maßstab haben. Und das ist wunderbar. Und was ich gestern sehr stark erlebt habe, ich war gestern auf einer kleinen Konferenz und mir ist nochmal ganz neu aufgegangen, Reich Gottes ist ja dieser Ort oder die Gemeinschaft mit anderen Christen ist der Ort von Freundlichkeit, und vor allem Verletzlichkeit. Die haben dort sich in einer langen Schlange aufgestellt und für uns alle gebetet. Und um mich rum war Schluchzen und Weinen und Lachen. Und es war niemandem peinlich. Und es war so wundervoll. Ich glaube, wir haben so viele von uns haben in uns irgendwelche Sachen, die nicht raus dürfen, irgendwelche Gefühle, die nicht raus dürfen. Aber Reich Gottes, Gemeinschaft mit anderen Christen, ist genau dieser Raum, wo das alles einen Platz hat. Wo wir verletzlich sein sollen, wo wir füreinander da sein sollen. Wir haben das Privileg, dass wir uns gegenseitig die Hände auflegen können, füreinander einstehen im Gebet. Und es ist eine Familie, die es sonst so nicht gibt auf dieser Erde. Was für ein unglaubliches Privileg haben wir, dass wir jetzt schon im Reich Gottes leben dürfen. Und jetzt möchte ich noch auf ein kleines Prinzip eingehen, was ich sehr wichtig finde, wenn es um Evangelisation geht. Und zwar ist auch ein Prinzip im Reich Gottes, dass jeder anders ist. Na, Gott hat jedem andere Gaben und Talente gegeben. Und das ist ganz mit Absicht so, damit wir wie ein Puzzle zusammenkommen und zusammen funktioniert das. Aber niemand kann alleine alles und das ist gewollt so, damit wir nicht zu Einzelgängern werden, die abgehoben sind und auf andere runtergucken, sondern wir brauchen uns gegenseitig. Nur so kann es funktionieren. Und dieses Prinzip hat Gott mit ganzer Absicht gemacht. Er ist in sich selber schon Gemeinschaft und wir sollen miteinander Gemeinschaft sein. Und deswegen ist auch nicht jeder ein Prediger, denn, wie ich sagte, nicht jeder kann alles. So, und das gilt auch für Evangelisation. Nicht jeder ist ein Prediger und das ist gut so. Es gibt ganz andere Arten. So, zusammenfassend kann ich sagen, Reich Gottes ist das, was Gott eigentlich für uns als Zuhause gedacht hat. Das ist der Ort, wo wir wirklich zu Hause sind. Nicht in meinem Haus, nicht, keine Ahnung, irgendwo, sondern das Reich Gottes, diese Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen, das ist unser Zuhause. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Und wenn es jetzt darum geht, was die Motivation für Evangelisation ist, dann ist es genau das. Wir haben ein Zuhause und das sind Menschen, die dieses Wunderbare, was Gott für uns hat, nicht kennen. Die gestrandet sind, die kein Zuhause haben. In Markus 6, Vers 34 steht, ich habe jetzt leider keine Folie dazu, bin so semi-gut vorbereitet, aber da steht, als Jesus ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie lange zu lehren. Jesus Herz, als er diese Menschenmenge gesehen hat, war, die sind verloren, die haben kein Zuhause. Schafe, die keinen Hirten haben, die laufen in alle Richtungen auseinander, die fressen giftige Kräuter, die fallen von der Klippe, die verfangen sich in Dornen und so weiter. Und genau das hat Jesus gesehen, als er diese Menschen gesehen hat. Und deswegen hat er angefangen, sie zu lehren, weil er Mitleid mit ihnen hatte. Das Jüngern machen. Er hat sie gelehrt, die Gebräuche des Reiches. Und er hat gesagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Jesus hat immer das Reich Gottes gepredigt. Nicht seinen eigenen Tod, der war ja noch nicht passiert, sondern worum es wirklich ging, ist Reich Gottes. Er hat die Menschen eingeladen, wieder zurück nach Hause zu kommen. Und genau das sollte unser Herz sein. Menschen einzuladen, wieder nach Hause zu kommen, wo sie eigentlich hingehören. Und es ist ein toller Ort. Noch ein bisschen zur Motivation. Ich versuche mir immer klar zu machen, wenn ich Menschen begegne, ganz besonders Menschen, die mich irgendwie überfordern. Zum Beispiel, ich mache jetzt ein paar harte Beispiele, aber wenn ich in der Bahn sitze und da sind Leute, die riechen unglaublich stark oder Leute, die haben mit ihrer JBL-Box laut irgendwelche super nervige Musik an oder was auch immer, also Leute, die mir begegnen, wo es mir sehr schwer fällt, die lieb zu haben, dann versuche ich mir vorzustellen, hey, für diesen Menschen ist Jesus gestorben. Und wenn dieser Mensch als einziger auf der Welt gelebt hätte, dann ist trotzdem der einzige Weg, wie dieser Mensch gerettet werden kann, dass Jesus für ihn stirbt. Also wäre auch Jesus für diesen einen Menschen gestorben. Und Jesus hat nach diesem Menschen genauso viel Sehnsucht wie nach mir. Und das sage ich mir dann und dann sehe ich die Menschen mit einer ganz anderen Brille plötzlich. Weil es darum geht's. Darum geht's. So, was können wir jetzt tun? Menschen sind überall? Überall. Es ist wundervoll. Und wir können einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Gerade in Berlin gibt es noch mehr Menschen als sonst irgendwo. Ein wundervoller Ort zum Evangelisieren. Und Daniel hat bei der Vorbereitung so schön gesagt, Berlin ist so kalt und distanziert. Also wenn ich jeden Menschen grüßen würde, der an mir vorbeigeht in Berlin, dann wäre ich nach einer Stunde heiser. Und deswegen habe ich mir auch so angewöhnt, irgendwie ja, mehr so ein bisschen distanziert zu sein und Menschen nicht so sehr wahrzunehmen. Aber ich habe vor Monaten angefangen, weil meine Mitwohnerin das mal meinte, warum grüßen wir so wenig? Habe ich mir vorgenommen, jede Person, die an mir vorbeigeht, zu grüßen. Und seit ich das mache, merke ich so einen Unterschied. Es gibt Leute, die schauen nach unten und ich grüße die und die schauen plötzlich hoch und strahlen mich an oder Leute wachen wie aus einer Trance auf und sowas. Es ist wunderschön, was man da für Sachen erlebt. Und das eine Mal hat mich einer zurückgegrüßt, der hat mich noch viel freudiger gegrüßt als ich. Da war ich so, was passiert hier? Also, es lohnt sich, Menschen zu sehen. So, jetzt möchte ich mal auf ein paar Möglichkeiten und Anregungen eingehen, wie man evangelisieren kann. Ich habe jetzt eine Liste gemacht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Natürlich ist eine Art die Predigt. Dann haben wir Alltagsgespräche auf der Arbeit, in der Bahn, beim Bäcker, bei Rewe oder Lidl, im Park, auf dem Spielplatz und natürlich der Schule. Dann haben wir Live-Groups natürlich, Hauskreise. So, und dann einladen. Ne? Leute einladen zu Veranstaltungen. Da kommt nachher noch ganz viel zu. Nachbarschaftsfest ist natürlich auch eine Art. Dann haben wir Leute nach Hause zu sich einladen. Gar nicht immer mit der Motivation, ich will ihnen jetzt das Evangelium überstülpen und wenn sie bei mir zu Hause sind, dann schnapp die Falle zu und jetzt habe ich sie und jetzt können sie nicht weg. Sondern ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mit dir Zeit verbringen, wir essen zusammen und im Gespräch ergibt sich alles Weitere. Ganz ohne Druck, ganz natürlich. Dann haben wir Social Media und ein Punkt, der ganz wichtig ist, gerade für alle, die arbeiten und in die Schule gehen, wir müssen offen sein darüber, dass wir Christen sind. Also das Aushängeschild eines jeden Christen sollten ja die Früchte des Heiligen Geistes sein. Ne? Galater 5, Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. So, wenn Leute das in unserem Leben sehen, aber sie wissen nicht, dass wir Christen sind, wie sollen sie die Verbindung machen, dass wir diese Dinge tun, weil wir Jesus nachfolgen? Es gibt auch andere Menschen, die führen ein unglaublich vorbildliches Leben. Ja, manchmal vorbildlicher als ich. Aber wir müssen offen damit sein. Und da passieren wunderbare Sachen. Ich war auf einem Seminar und der Leiter hieß Stefan und der hat mir erzählt, er hat sich auf seiner neuen Arbeit direkt so vorgestellt vor allen Kollegen. Er kam uns rein, hallo, ich bin Stefan, ich bin Christ, Punkt. Einfach so, mit Kollegen, die er nicht kennt. Und er meinte, es ist so wichtig, von Anfang an offen darüber zu sein, weil dann hat man nicht später diesen Druck, so kennen mich Leute ja nicht, sondern man kann von Anfang an authentisch sein, wie man ist, das setzt irgendwie frei. Und dann heimlich kommen Leute zu ihm, die sagen, hey, du bist doch Christ. Christen kann man doch vertrauen, oder? Oder ich habe mal eine Frage, sowas, ne? Diese Situationen passieren, wenn wir offen über unseren Glauben sind. Wenn wir bereit sind, das nach außen zu tragen. So. Jetzt. Ich habe ja schon angeteasert, dass es verschiedene Stile gibt. Hier haben wir eine Folie dazu. Da ist ein kleiner Stiltest. Und diese Schuhe, die stehen stellvertretend für verschiedene Arten. Da gibt es natürlich noch viel mehr, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne scannen. Dann ist jetzt der Moment für das Handy und das euch nachher mal angucken. Genau. Aber es gibt ganz verschiedene Stile, wie man evangelisieren kann. Und wie finde ich jetzt raus, was zu mir passt? Ne? Das erste ist der Gabentest. Aber ich habe ein kleines bisschen Problem mit Gabentests, weil, wie ich sagte, ist nicht immer vollständig. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Und wenn ich so einen Test mache, komme ich vielleicht auf eine Sache, dann probiere ich die vielleicht, aber irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an. Und für mich zum Beispiel hätte mir jemand vor 3 Jahren gesagt, du stehst mal in Berlin auf der Straße mit Mikrofon, redest über Jesus, hätte ich nicht geglaubt. Also man weiß nie, was in einem steckt, bis man die Sachen nicht mal ausprobiert hat. Also ich will niemandem sagen, ihr müsst euch auf die Straße stellen mit dem Mikrofon, aber ich würde jedem sagen, wenn du es nicht ausprobiert hast, dann weißt du nicht, ob es was für dich ist oder nicht. Also ausprobieren ist wirklich wichtig. Da können wir rausfinden, liegt mir das oder nicht. Es gibt Leute, die haben natürlich eine ganz spezifische Salbung für einen ganz bestimmten Dienst. Also in der Bibel wurden Leute gesalbt für eine bestimmte Aufgabe, also haben ein Mandat bekommen. Und wir neigen so gern dazu, uns zu vergleichen mit Leuten, die wir in so einer Position sehen. Da ist auf der Konferenz dieser Prediger, der predigt so gut und ich denke so, oh, da komme ich nie hin. Oder ich schaue auf diesen Menschen, der für andere Leute betet und Menschen werden geheilt und so weiter. Aber wenn ich mich mit denen vergleiche, das hilft mir nicht. Ich muss selber rausfinden, was Gott für mich hat. Denn Gott hat für jeden etwas vorbereitet. Und jeder von uns hat irgendwo eine Gabe nach außen zu tragen. Die ist nur bei jedem anders. Und die müssen wir entdecken. Und ich kann außer Ausprobieren leider nicht viel mehr anbieten. Da gibt es kein Patentrezept. Und das kam bei mir auch sehr aus heiterem Himmel. So, ganz wichtig ist, Zwang ist da niemals gut. Wenn uns was nicht liegt, dann ist es auch okay. Aber durch mehr rausprobieren finden wir Sachen raus, die uns wirklich liegen. Und sich was in was reinzuzwingen, weil man denkt, das ist jetzt das, was ich machen muss, sonst bin ich kein guter Christ oder so, tut niemals gut. Das ist immer eine falsche Motivation und Menschen merken das auch. Das ist dann unentspannt, dann ist man nicht authentisch. Das ist einfach nicht richtig. Aber probieren. So. Jetzt möchte ich euch mal was fragen. Und zwar, wann sind euch in der letzten Woche Menschen begegnet, die irgendwie auf irgendeine Weise für irgendein Thema missionarisch unterwegs waren? Ruft gern mal rein. Ich gebe ein Beispiel. Veganer. Jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will. Los geht's. Ideen. Fitline. Okay. Fitnessmenschen, ja? Okay. Oh ja, genau. Anrufe von Leuten, die Werbung machen, die euch was verkaufen wollen. Was noch? Wie bitte? Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe hier eine ganz lange Liste. Okay, ich gebe noch ein paar Beispiele. Dann haben wir hier Richard zum Beispiel, der immer über die Rangers redet. haben wir Kinder, die über Handyspiele reden. Wir haben Markenbotschafter, Influencer. Dann gibt es Charlotte, die immer an Pflanzen denkt und auch gerne darüber redet. Und das ist super. So, und was haben alle diese Menschen gemeinsam? Das sind alles ganz normale Menschen, hat Daniel bei der Vorbereitung gesagt. Ganz normale Menschen. Das sind keine Superheiligen. Und die meisten Gruppen, die ich gesagt habe, sind keine Christen, nicht mal. Aber die kommen zu uns und erzählen uns ganz natürlich, was ihnen auf dem Herzen ist. Und was sie wollen. Ja? So, und für uns sollte das genau so sein. Was unsere Realität ist, nämlich Jesus und Gottes Reich, davon sollten wir ganz natürlich reden. Das ist nichts Komisches, was wir anderen Leuten überstülpen, sondern das ist unser Leben. Mein Leben ist, ich kenne Jesus, er wirkt in meinem Leben und ich muss das anderen erzählen. Es ist wunderbar, ich kann gar nicht anders. So, jetzt möchte ich ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Ich habe schon gesagt, Evangelisation ist nichts für Superheilige. Paulus schreibt selber ganz offen über seine inneren Kämpfe. Der hätte sich selber sicher nicht als Superheiligen betrachtet, auch wenn wir das gerne so sehen. Paulus hat sich sicher auch als ganz normalen Menschen gesehen, den Gott beruft und er hat einfach seinen Job gemacht. Und evangelisieren kann jeder, auf seine Art. Wir müssen nicht erst perfekt werden oder da ankommen, wo wir denken, wo wir sein müssen, sondern wir können jetzt anfangen, so wie wir sind. Was Gott nämlich wirklich braucht, ist nicht, dass wir alle Skills haben und irgendwie alle Schulungen gemacht und Theologie studiert, sondern was Gott wirklich braucht, ist, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. So. Ich kann jedem empfehlen, wenn ihr morgens betet, A, fangt den Tag nie ohne Gebet an und B, betet jeden Morgen genau das. Gott, hier bin ich, wie willst du mich heute gebrauchen? Und gib mir die Kraft, das durchzuziehen, was du für mich hast. Und ich verspreche euch, wenn ihr das betet, da kommen immer wieder auch sehr überfordernde Situationen auf euch zu. Das passiert. Aber es ist wundervoll und wundervolle Dinge passieren. Ja, Daniel hat es schon gesagt. Also Evangelisation ist ein Lebensstil. Es ist kein Ereignis, wo ich hingehe und dann gehe ich nach Hause und dann ist das Ding abgehakt, sondern Evangelisation ist, dass wir konsequent mit allen Folgen und dauerhaft in Gottes Reich leben und das nach außen tragen, was Gottes Reich mit uns ist. Wie ein Krieger, der das Banner seines Königs auf seinem Schild und auf seinen Wams genäht hat, so sind wir. Wir haben Jesus in uns, auf uns, mit uns. Und wo wir hingehen, können und sollen wir ihn hintragen. So, und zum Ende möchte ich euch noch ein bisschen ermutigen. Und zwar eine kleine Geschichte, die mir neulich passiert ist. Ich war auf einer Schulung über Evangelisation vom Philippus-Netzwerk. Auf der Rückfahrt bin ich mit jemandem mitgefahren und der ist zwischendurch tanken gegangen und kam dann raus und meint so, Johannes, Challenge, du gehst jetzt rein und erzählst der Frau am Tresen von Jesus. Und ich saß im Auto, war hundemüde und dachte so, oh, nee, bitte nicht, ich bin so gar nicht bereit und gar nicht gefüllt und so weiter. Aber er hat mich dann ein bisschen gestoßen und ich dachte dann auch so, ja, wir fahren ja gleich wieder weg. Warum eigentlich nicht so? Ich kann ja ganz schnell wieder fliehen aus dieser Situation. Ne? Also das ist mir passiert, ja, obwohl ich sonst mit Mikro auf der Straße stehe. Ne? Ihr seht, ich habe genau die gleichen Kämpfe und muss immer wieder gegen meine Menschenfurcht ankämpfen und so weiter. Auf jeden Fall, ich bin dann reingelaufen, ich habe sie angesprochen. Sie ist aus allen Wolken gefallen, das kam so wirklich ein bisschen komisch. Sie ist halt auch die Einzige in dem Laden, ist irgendwie, sah aus, als wäre sie erst 18, dann kommt so ein erwachsener Mann rein und spricht sie so an, war irgendwie komisch. Aber ich habe ihr von Jesus erzählt und ich bin dann rausgegangen. Sie stand, glaube ich, ziemlich fassungslos da und ich dachte so, das war ja nur so semi, war jetzt nicht so gelungen. Aber was ich euch sagen will, überlegt mal, was da noch passieren kann. Die war wahrscheinlich so aus dem Häuschen, wie komisch das jetzt war. Da hat die noch den Rest ihres Tages drüber nachgedacht. Wahrscheinlich hat die sogar ihren Freunden geschrieben, ey, heute hat mich so ein richtig komischer Christ in der Tankstelle angesprochen. Weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und plötzlich wissen es ihre Freunde. Und das Wort Jesus steht plötzlich im Chat. Man weiß nie, was daraus wird. Und ich bin ganz sicher, dass Gott auch in dieser Situation meine absolute Stümperhaftigkeit benutzen kann für sein Reich. Es kommt überhaupt nicht auf unsere Leistung an, sondern nur darum, dass wir Dinge tun. Und hier ist mir jetzt ganz wichtig noch zu sagen, die Botschaft hat die Kraft, nicht derjenige, der sie rüberbringt. Wenn ein Botschafter zu einem anderen Reich reitet und er legt dort eine Schriftrolle hin und da steht drauf Kriegserklärung, es ist völlig egal, ob der Botschafter so klein und schmächtig ist, die Schriftrolle spricht für sich selber. Und der andere König weiß ganz genau, das ist kein Spaß. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr auf uns an, auf unsere Wortgewandtheit oder unseren Mut oder sowas, sondern es kommt nur darauf an, dass wir uns als Botschafter für den König zur Verfügung stellen und seine Botschaft rausbringen. Das ist das Wichtige. Gott ist derjenige, der das aufgehen lässt. Wir sind nur die, die säen. Und es ist egal, ob ich den Samen jetzt total ungeschickt habe da fallen lassen, ob er mir aus der Tasche gefallen ist oder ob ich ihn voller Selbstbewusstsein auf das Feld gelegt habe. Das ist völlig egal. Wir sollen nur säen und Gott schenkt das Gedeihen. Und wir sind nicht für die Beschaffenheit des Bodens verantwortlich. Also wenn wir säen, dann ist es nicht unsere Verantwortung, ob Leute das annehmen oder nicht. Das hat nichts mit uns zu tun. Wir machen unseren Job, wir säen, Gott macht seinen Job. Und Gott ist derjenige, der die Herzen öffnet und ohne Gott funktioniert sowieso gar nichts. Es kommt hier nicht auf uns an. Es kommt nur auf sich hinstellen, sich gebrauchen lassen, es weitergeben. Nur darauf kommt es an. Ja, und ich sag mal so, als Christ, der schon so sein Leben lang aufgewachsen ist, habe ich dann, als ich das erste Mal bei sowas zugeguckt habe, habe ich diese ganzen jungen Evangelisten gesehen, ein bisschen mit denen gesprochen und die waren alle erst seit einem oder zwei Jahren im Glauben und haben die krassesten Zeugnisse erlebt, aus Drogen rausgeholt, haben Heilungen erlebt und so weiter. Und die stehen voller Feuer auf der Straße und reden. Und ich dachte mir so, boah, ja, so eine Geschichte habe ich halt nicht. Ich bin das irgendwie gewöhnt. Bei mir ist jetzt gar nicht so Feuer im Herzen oder sowas. Aber auch bei mir ist es gekommen, einfach weil ich darum gebeten habe. Und diese Liebe zu anderen Menschen, denn das ist, was uns im Endeffekt immer antreiben muss. Wir sollen die Menschen lieben und wir sollen sie nach Hause holen zum liebenden Vater, der auf sie wartet. Und diese Liebe, die kann uns nur Gott schenken. Paulus sagt so gern, der Mensch ist von innen aus nur verderbt, da ist nicht einer, der Gutes tut, nicht einer. Ne? Nur Gott kann uns diese Liebe geben. Und wir können darum bitten. Wir können Gott bitten, bitte komm und füll mein Herz aus mit dieser Liebe zu den Menschen, die dich nicht kennen. Und gib mir Mut. Darum können wir bitten. Und bei mir hat er es getan. Und ich bin ganz sicher, dass er es bei euch tun möchte. Und ganz am Ende, Mut fühlt sich toll an. Ne? Auch wenn die Tankstelle eine komische Situation war, als ich wieder im Auto saß, habe ich so, Philipp, danke, dass du mich jetzt getreten hast, dass ich da rausgegangen bin. Und es hat sich gut angefühlt, auch wenn es seltsam war. Und im Nachhinein, es wird leichter, wenn man es öfter macht, es wird leichter. Und es lohnt sich, auch diesen spontanen Impulsen zu folgen, die Gott einem manchmal schickt. Es lohnt sich, denen zu folgen. Wir werden Gottes Wirken nicht erleben, wenn wir diesen Impulsen nicht folgen, wenn wir nicht bereit sind, das zu tun. Gott braucht ein Leib, wo, wenn er sagt, Arm, beweg dich, der Arm sich bewegt und nicht schlaff runterhängt. Das braucht er. Also, Mut fühlt sich toll an. Ende.
Es braucht einfach diese ganz normalen Menschen, wie du das betont hast, Johannes. Und das ist genau das, was wir in unserer Gemeindemission drin haben. Aus ganz normalen Menschen, kommt auf der nächsten Folie, letzte Folie, für alle, die mitzählen. Aus ganz normalen Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger von Jesus, die furchtlos die Welt verändern. Das Wichtigste ist dieser Anfang, diese ganz normalen Menschen. Und es hilft sich tatsächlich vorzustellen in der Situation, was wäre diese Person mir gegenüber mit Jesus? Manchmal ist es so offensichtlich, dass eine Person Jesus braucht, manchmal auch nicht, weil das Leben so völlig in Ordnung scheint. Aber es kommen diese Krisen, wo du diesen Halt brauchst, wo du Orientierung brauchst. Und an der Stelle mache ich folgende Beobachtung. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr so, dass man auf jemanden zugeht und die Person schon 5-mal das Evangelium gehört und 5-mal Nein gesagt hat. Wir können davon ausgehen, dass in Berlin vielleicht 70% der Menschen noch nie von der Liebe von Jesus gehört haben. Das heißt, wir könnten die allerersten sein, die überhaupt von Jesus reden. Und im Osten unserer Republik noch mal mehr. Menschen haben sich nicht entschieden, gegen Gott oder ohne Gott zu leben. Es hat ihnen noch nie jemand von Gott erzählt. Noch nie hat sie jemand eingeladen. Noch nie hat ihnen jemand die Liebe Gottes vorgelebt. Das wird Zeit. Amen.